Herzlich willkommen bei Sportarchiv, unserem Podcast über die Legenden und Meilensteine des Sports. Mein Name ist Tim.
Und mein Name ist Stefan. So, da sind wir wieder. Nach einer Woche, wo wir aussetzen mussten, fangen wir jetzt wieder an und legen los. Und ja, Tim, ich bin sehr gespannt, mit was du heute wieder starten wirst.
Ja, heute sprechen wir über etwas, das wir beide sehr gut kennen oder den wir sehr gut kennen. Wir sprechen heute über Toni Schumacher.
Nein.
Den legendären Torwart des ersten FC Köln.
Ja, spannend, cool, freue ich mich.
Ja, für uns als Kölner ist das ja natürlich eine sehr berühmte Persönlichkeit.
Definitiv, seitdem ich mich für Fußball interessiere, da war der schon da. Also ich habe angefangen, mich für Fußball zu interessieren 1978 und da war er schon Torwart des ersten FC Köln. Aber umso mehr bin ich gespannt, was du herausgefunden hast und was es Spannendes in seinem Leben gibt.
Ja, wir sprechen heute eigentlich nicht nur über Toni Schumacher, sondern vor allem über sein Buch Anpfiff.
Ah, ich erinnere mich dunkel, das war doch so ein Skandal, oder?
Genau, 1987. Und über dieses Buch, und da spricht er ja über sein Leben, daran habe ich mich dann orientiert.
Ich bin sehr gespannt, weil ich habe das damals zwar wahrgenommen, ich glaube, wir hatten das sogar.
Genau.
Aber ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern.
Ja, wir haben es ja leider auch nicht mehr gefunden.
Okay.
Ich musste es dann neu bestellen. Ich wusste, dass wir das früher hatten, aber gelesen hatte ich es natürlich nicht.
Nee, umso intensiver jetzt wahrscheinlich.
Genau. Fangen wir mal vielleicht so an. Wenn du an Toni Schumacher denkst, was fällt dir so als erstes zu ihm ein?
Leider Patrick Battiston, aber auch mega Rückhalt des ersten FC Köln der Nationalmannschaft. Also er hat sogar später beim FC Bayern auch noch gespielt und ich meine auch in der Türkei.
Bevor wir jetzt zu den einzelnen Geschichten kommen, wollte ich zunächst einmal eine kurze Zusammenfassung der Erfolge von Toni Schumacher aufführen.
Da kommt bestimmt einiges.
Genau, und er war von 1974 bis 1987 Stammtorwart des ersten FC Köln, nachdem er bereits 1972 dort seine erste Station im Herrenbereich angenommen hatte. 1979 gab er das Debüt in der Nationalmannschaft, er wurde zweimal Vize-Weltmeister, 1982 in Spanien und 1986 in Mexiko. Außerdem wurde er Europameister 1980, Deutscher Meister 1978 mit dem ersten FC Köln und sozusagen auch Meister mit Borussia Dortmund 1996. Dann war er DFB-Pokalsieger 77, 78 und 83.
Also es war ein Double auch dabei, ne?
War ein Double dabei, genau.
Ja, ja. Mhm.
Außerdem war er einmal im Finale des UEFA-Pokals 1986.
Ach ja, gegen Real Madrid.
Genau.
Ja, ja. War nämlich im Halbfinale gegen Waregem, war ich im Stadion.
Ah, oh, okay.
Das war ein ganz kleiner, mittlerweile unbekannter belgischer Verein. Die haben sie ausgeschaltet und dann ging es gegen Real und das ging dann leider daneben. Aber okay, Entschuldigung, fiel mir nur gerade ein.
Er wurde dann auch nochmal türkischer Meister 1989 und dass er in die Türkei gewechselt ist, war ja Folge des Buches, seiner Autobiografie Anpfiff, für die er ganz viel Kritik bekommen hat und vom ersten FC Köln auch entlassen wurde und auch aus der Nationalmannschaft geworfen wurde.
Ja, die waren da ziemlich unentspannt, daran erinnere ich mich.
Hm. Ja, aber ein Riesenskandal.
Ja, in der Tat.
Also in meiner Erinnerung war das so mit...
Das war ein Erdbeben.
Ja, im Schulhof und überall wurde das diskutiert. Fangen wir aber mal ganz vorne an. Die frühen Jahre des Harald Schumacher. Schumacher sieht sich in seinem Buch Anpfiff als der Fußball-Rocky Deutschlands. Einer, der aus der Gosse kommt, der die Gegner und die Armut bezwingt und sein Schicksal in die eigene Hand nimmt. So hat er es jedenfalls geschrieben.
Mhm.
Er sei einer, der sich quält und seinen Körper schindet. Er schreibt, meine Slums lagen in Düren. Wir wohnten in einer arme Leutesiedlung. Unsere Nachbarn waren die Asozialen. Zu Hause gab es kein Fleisch, sondern nur Kartoffeln. Also er tut so, als wäre er nach dem Krieg aufgewachsen.
Also nicht mehr ein Sonntagsbraten.
Scheinbar nicht. Sein Vater, den schildert er als einfachen Hartarbeiter und Bauarbeiter. Und seine Mutter war für ihn und vor allem auch später die wichtigste Vertrauensperson. Sie habe ihm immer eingebläut, immer ehrlich zu sein. Und das wollte er vor allem in seinem Buch, in seiner Autobiografie sein.
Ja, da war er zu ehrlich, glaube ich.
Ja, das werden wir auf jeden Fall noch erleben, dass da so ein paar Sachen sind, die er vielleicht besser nicht geschrieben hätte. Im Alter von 8 Jahren war Schumacher von einem Jungen aus der Nachbarschaft zum Training von Schwarz-Weiß Düren mitgenommen worden. Er spielte zunächst Stürmer und stellte sich erst mit 12 Jahren auf Anraten seines Trainers und seiner Mutter ins Tor. Denn der kleine Harald, der verausgabte sich immer so beim Fußball. Und beide hatten Angst um seine Gesundheit.
Och.
Tatsächlich schreibt er auch, er wäre schon damals maßlos ehrgeizig gewesen. Und nachdem er dann Torwart war, war sein großes Vorbild Sepp Maier. War natürlich klar, ne? Also war ja der nationale Torwart.
Ja, war der Beste.
Schon früh entwickelte er den Willen, alles zu tun, um aus seinen ärmlichen Verhältnissen herauszukommen. Wie er schreibt, hatte er den Biss und eine heftige Allergie gegen Demütigungen. Was er nicht leiden konnte, war, wenn andere ihr Talent verschwendeten oder nicht alles gaben. Er schildert dazu gerne eine Szene mit dem jungen Toni Baffo, der aus seiner Sicht zwar sehr talentiert, aber viel zu schnell aufgab und unter Selbstzweifeln litt, vor allem wenn er Gegenwind aus der Mannschaft bekam. Daher packte er ihn einmal an den Schultern und rüttelte ihn durch. Hör mal zu, wenn ich schwarz wäre, was für einige sowas wie Dreck bedeutet, wenn ich so wie du ganz unten säße, dann wäre meine Hautfarbe schon Grund genug, der beste Fußballer der Welt zu werden. Lass dich doch nicht so hängen. Zeig denen doch mal, was in dir steckt. Das war also so seine Einstellung, wie man Fußball zu spielen hat, beziehungsweise wie man sich reinzuhängen hat.
Klare Ansage.
Ja, und er selber trainierte auch schon mit 15 Jahren viermal die Woche. Zweimal mit der Jugend und zweimal mit den Profis. So schaffte er da auch schon den Sprung in die A-Jugendnationalmannschaft. Und mit 16 wollte der erste FC Köln ihn schon als Profi haben.
Wow, mit 16.
Ja, aber seine Mutter verlangte, dass er erst einmal seine Ausbildung als Kupferschmied beendet. Er sollte ja mal erstmal was in der Tasche haben.
Kupferschmied, auch aus heutiger Sicht irgendwie, obwohl das ist ein cooler Beruf.
Heutzutage wäre das wahrscheinlich schon wieder ein cooler Beruf, ja. 1972 stand er mit Schwarz-Weiß Düren im Halbfinale um die Mittelrheinmeisterschaft. Gegen den amtierenden A-Jugendmeister, den ersten FC Köln, unterlag die Mannschaft mit 0:1. Dem Kölner Cheftrainer Josef Röhrig fiel das Torwarttalent auf und er gewann Schuhmacher für den Profikader.
Ach, der Jupp Röhrig. Ah ja.
Mhm. Kennst du den?
Das ist ein ganz bekannter Spieler im ersten FC Köln. In den 60er Jahren Top-Spieler bei der Meistermannschaft dabei.
Okay. Tja, beim ersten FC Köln bekam Harald Schuhmacher dann seinen Spitznamen Toni. Dazu gibt es verschiedene Versionen, woher der Name Toni kommt. Mal wird gesagt, es sei wegen dem früheren Toni Schuhmacher, der in den 60er Jahren beim FC gespielt hat. In seinem Buch schreibt er, er werde Toni genannt wegen seinem zweiten Vornamen Anton und das sei ja eine Anspielung auf Toni Turek, den Helden von Bern.
Hm, das ist natürlich eine sehr gute Analogie. Hm.
Ja, ich glaube, das war aber mehr Wunschdenken. Vielleicht erinnerst du dich noch, bei dem Auftritt von Harald Schuhmacher bei Sven Pistor im E-Werk im März 2020, wo wir waren.
Da waren wir kurz vor der Pandemie oder in den ersten Tagen der Pandemie. Ja, ich erinnere mich, das war ein sehr cooler Auftritt von Toni. Mhm.
Denn da hat er ja erzählt, dass er mit dem Fahrrad zum Training gefahren ist. Und als er sich dann da vorstellte, sagte er, ich bin der Harald. Und dann hat dann ein Mitspieler gesagt, Harald, Harald geht nicht. Wir haben schon Harald, den Harald Konopka.
Genau.
Und da wurde er gefragt, ob er denn nicht noch einen anderen Vornamen hätte. Und da hat er gesagt, ja, ich heiße Anton. Tja, hat der andere gesagt, dann bist du halt der Tünn, ne?
Das klingt plausibel.
Was natürlich Kölsch für Toni ist, für die, die nicht aus Köln sind.
Genau. Und deswegen auch Josef Röhrig ist eigentlich in Köln der Jupp Röhrig.
In seiner ersten Saison als Profi blieb Schuhmacher als Ersatztorwart ohne Einsatz in der Bundesliga. Er verdiente 1200 D-Mark im Monat, was okay war, aber auch nicht besonders viel. Als sich Stammtorhüter Gerhard Welz in der Folgesaison verletzt hat, debütierte Schuhmacher mit 19 Jahren am 8. September 1973, am 6. Spieltag, beim Bundesligaspiel gegen den VfL Bochum. Es gab ein 2:2. Aber er nutzte seine Chance und war ab der Saison 74-75 Kölns vorläufige Nummer 1. Allerdings musste er sich dann in dieser Saison wieder die Torhüterposition mit dem Torhüter Topalovic abwechseln.
Gott, den kennt ja gar keiner mehr. Den kennt ja noch nicht. Noch nicht mal ich mehr.
Ja, das lag auch daran, dass der Hennes Weisweiler, der Trainer des FC, zunächst wenig hielt von Schuhmacher. Er nannte ihn hinter vorgehaltener Hand den Zappel-Philipp.
Och.
Er wollte Schuhmacher sogar 1977 abgeben, denn er wollte Norbert Nickbur verpflichten, wozu es dann allerdings nicht kam.
Gott sei Dank.
In den 70er Jahren gehörte der erste FC Köln um Spielmacher Wolfgang Overath stets zu den besten 5 Mannschaften der Liga, ohne allerdings einen großen Titel zu gewinnen. Schuhmacher entwickelte sich dabei schnell weiter und zählte zu den hoffnungsvollen deutschen Talenten. Nach dem Pokalsieg 76-77 beendete Overath seine Karriere und Schuhmacher wurde endgültig Stammtorhüter. Trainer Hennes Weisweiler führte dann im Folgejahr den ersten FC Köln sogar zum Double mit Spielern wie Dieter Müller, Heinz Flohe, Harald Konopka und weiteren.
Das waren noch Zeiten.
Ja, da war der FC noch eine große Nummer.
Ja, top, wirklich ein Top-Club.
1980 folgte dann ein weiterer Höhepunkt, da Schuhmacher, der erst seit 1979 Nationaltorwart war, bei seinem ersten Turnier sofort den Titel gewann. Kannst du dich an die EM erinnern?
Ja, die habe ich vor allen Dingen an das Endspiel, wo Horst Rubesch als Kopfballungeheuer die Belgier quasi weggeköpft hat beim 2:1.
Ja, das habe ich gelesen. Aber an die WM kann ich mich natürlich nicht erinnern.
Nee, da war es noch zu klein. Und dann Klaus Allofs 3 Tore in der Vorrunde gegen Holland geschossen beim 3:2. Bernd Schuster, einziges Turnier, meine ich, im Nationaldress.
Ja, der hat auf jeden Fall mitgespielt, das habe ich gelesen.
Ja, es war schon. Und Bernhard Dietz als Mannschaftskapitän und Abwehrchef. Ja, ich erinnere mich dunkel.
Ja, bei der EM hätte Schumacher eigentlich gar nicht mehr dabei sein dürfen. Jedenfalls nicht bei dem Turnier selber. Denn in der Vorbereitung erlitt er in einem Training den Bruch des linken Ringfingers. Allerdings hat er es keinem erzählt, nur seinem eigenen Masseur. Zusammen haben sie dann heimlich einen Torwarthandschuh gezeichnet und geplant, in dem dann eine Gipsmanschette versteckt war.
Nein.
Der Masseur ist dann auch aus dem Trainingslager sofort zum Flughafen nach Stuttgart geflogen und zur Handschuhfabrik, wo Schumacher seine Handschuhe her hatte, gefahren.
Gibt's doch nicht, das gibt's doch gar nicht.
Die haben dann sofort innerhalb eines Tages 2 Paar Handschuhe mit so einer Gipsmanschette hergestellt. Der ist dann zurückgeflogen und hat dann dem Schumacher die Handschuhe übergeben. Und damit hat er dann das ganze Turnier gespielt.
Eisenhart, also Respekt.
Ja, und erst als sie dann die Europameisterschaft gewonnen haben, hat er das dann dem Bundestrainer erzählt.
Immerhin.
Tja, zwischen 1977 und 1983 stand Schumacher 213 Bundesligaspiele in Folge im Tor, ehe eine vereinsinterne Sperre wegen eines Streits mit Trainer Rinus Michels diese Serie stoppte. Darüber war er furchtbar sauer.
Das kann ich verstehen, es ist ja auch wirklich saudämlich, dem diese Serie kaputt zu machen, wegen der internen Geschichte.
Ja, das war für ihn halt vor allem ganz wichtig, weil er auch so den Rekord von Sepp Maier brechen wollte. Also das war schon schwierig für ihn.
Kann ich nachvollziehen. Denk mal, im Baseball, die Baltimore Orioles hätten den Cal Ripken bei seiner Iron-Man-Serie einfach mal so nicht aufgestellt. Okay, aber ja.
Aber der Rinus Michels war ja auch sehr speziell.
Das stimmt.
Aber auch Toni Schumacher war wegen seiner unbequemen Art schon ziemlich berüchtigt. Vor allem beim ersten FC Köln. Trotzdem galt er als einer der besten Torhüter der Welt.
Aber bei dem Rinus Michels, da musste es ja knallen. Der war ja als der General bekannt. Und war sehr autoritär und hat die eigentlich alle auf Distanz gehalten, die Spieler. Das musste eigentlich knallen.
Der war ja auch der Trainer, bei dem Johann Cruyff gelernt hat.
Ach ja, der war bei Ajax, ne?
Genau, und der war sozusagen der Van Hal der 80er. 1983 gewann er dann mit dem FC den DFB-Pokal und wurde 84 und 86, wie bereits gesagt, Vize-Weltmeister. Und vor allem wurde er auch Deutschlands Fußballer des Jahres 1986.
86. Also dieser brutale Fehler im Endspiel gegen diesen José Luis Brown, dieses doofe 0:1, aber okay, vergessen
das. Ja, da kommen wir auf jeden Fall noch zu, das hat ihm schwer zugesetzt.
Spontan fällt mir das noch ein.
Noch bekannter ist er allerdings, wie du ja schon gesagt hast, für das Foul oder auch nicht Foul an Battiston in der Schlacht von Sevilla.
Ja, ein Hammerspiel, wobei die Szene ist halt echt bitter. Aber das Spiel an sich ist echt legendär und da ging es ja hin und her.
Ja, es wird ja als Jahrhundertspiel bezeichnet. Ich habe es nochmal gesehen in der Zusammenfassung. Also man kann sich das heute noch ganz gut angucken.
Also es war schon, fand ich, auf einem sehr ansprechenden technischen Niveau und das ging auch wirklich vom Tempo ganz gut hin und her, ja.
Also diese WM 82 nimmt einen großen Teil seiner Biografie in Anspruch. Gerade auch diese Geschichte mit Battiston, aber auch das ganze Drumherum bei dieser WM. Die Fußball-WM 82 fand ja in Spanien statt und Deutschland war nach dem Sieg der Europameisterschaft der große Mitfavorit. Das Buch von Toni Schumacher wird halt immer wieder zitiert, wenn es um diese Vorbereitung zu dieser WM 1982 geht. Denn man nannte diese Vorbereitung am Schluchsee auch, vor allem die Vorbereitung am Schlucksee.
Das wird ja berühmt berüchtigt. Mhm.
So schreibt Toni Schumacher in seinem Buch, die Vorbereitung am Schluchsee für die WM 82 war für mich ein einziger Albtraum. Der Leithammel und Spielmacher war Paul Breitner. Seine Dominanz wurde noch verstärkt dadurch, dass bei Trainer Derwall echte Autorität fehlte. Paul konnte schon rein rhetorisch jeden Gegner mundtot machen und Derwall oder Journalisten unverschämt anflaumen. Außerhalb des Rasens war er nicht unbedingt ein Vorbild und er trank auch schon mal einen über den Durst. Wie das eben so geht, sind die schlechtesten und schwächsten der Mannschaft seinem Vorbild gefolgt. Oh, Eike Immel vor allem pokerte schon wie ein Süchtiger. Oft sah man, wie aus seiner Brusttasche eine Handvoll Geldscheine herauszog. Nicht selten wurde um 20.000 bis 30.000 D-Mark gespielt.
Verrückt.
Andere bumsten bis zum Morgengrauen und kamen wie nasse Lappen zum Training gekrochen. Wieder andere gossen reichlich Whisky in sich rein. Schlimmer als Quartalssäufer.
Sehr gute Vorbereitung, kann ich nur sagen. Sehr professionell.
Breitner hat fast alles mitgemacht, aber mit einem gewaltigen Unterschied zu den anderen. Am nächsten Tag auf dem Spielfeld lief er wie ein Uhrwerk. Nur die mit ihm getrunken hatten, krebsen rum wie ein paar Schnapsleichen.
Das war eben der Paul.
Das war eben der Paul, der konnte das halt. Aber das ist ja etwas, was ganz oft zitiert wird. Also das nimmt allerdings nur einen ganz, ganz kleinen Teil des Buches.
Aber mir fällt nur was ein, Jupp Derwall hieß als den Spitznamen Häuptling Silberlocke.
Ja, genau.
Fällt mir gerade noch ein.
Die WM startete dann auch entsprechend schlecht für Deutschland. Es gab zunächst in einer Gruppenphase eine überraschende Niederlage gegen Algerien.
Ja, das war vielleicht eine Scheiße. Entschuldigung, aber der Rabah Madje hat, glaube ich, das zweite Tor gemacht. Der hat auch das entscheidende Tor gegen Bayern im Europacup-Finale für Porto gemacht. Also das war echt eine Hassfigur für mich damals, der Samantha.
Ich wollte gerade sagen, an den kann ich mir auch gut erinnern.
Und der Spielmacher Lakhdar Belumi, der war auch, wurde vorher so angepriesen. Aber der Magier, der hat uns da echt, es war ein schwerer Fehler von Matthäus, meine ich. Jetzt fallen mir langsam so ein paar Details ein.
Es folgte dann allerdings ein 4-1-Sieg gegen Chile und ein umstrittener 1-0-Sieg gegen Österreich.
Oh.
Der als der beschämende Nichtangriffspakt von Gijón bekannt wurde.
Die Schande von Gijón, kann man doch nur sagen.
Ja, beide Teams reichte halt genau dieses Ergebnis zum Weiterkommen. Die Zwischenrunde war für Deutschland auch nicht berauschend. Die Zwischenrunde überstand man mit einem 0-0 gegen England und einem 2-1-Sieg gegen Spanien.
Ach, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Interessant.
Dann kam das Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich am 8. Juli 1982 im Estadio Ramón Sánchez in Sevilla. Es gilt als eines der dramatischsten, besten Spiele der WM-Geschichte, also überall, wo man das liest.
Ich weiß nur, wir haben das damals geschaut und dein Opa hat dann Sekt serviert nach dem finalen Sieg. Denn doch, es gab Sekt.
Nein.
Ich habe jetzt gespoilert, Entschuldigung.
Ja, wir kommen jetzt noch zum Spielverlauf. Warum das auch angebracht war? Kommen wir mal zum Spielverlauf. Karl-Heinz Rummenigge, einer der besten Stürmer Europas zu der Zeit, war wegen Oberschenkelproblemen gar nicht in der Mannschaft. Aber Pierre Littbarski, der junge Mittelfeldspieler des 1. FC Köln, brachte in der 17. Minute die Führung. Aber Michel Platini, der damals vielleicht der beste Mittelfeldspieler Europas war, glich in der 27. Minute aus. Das Spiel endete nach 90 Minuten 1-1, sodass es in die Verlängerung ging. In der Verlängerung schien Frankreich die Oberhand zu gewinnen. Nachdem Marius Tresor und Alain Giresse zwei Tore erzielten, führte Frankreich in der Verlängerung 3-1.
Ja, das war echt bitter. Da haben wir schon fast, wollten wir schon ausmachen.
Doch Deutschland kämpfte sich zurück. Karl-Heinz Rummenigge wurde eingewechselt und schoss den Anschlusstreffer und Klaus Fischer den Ausgleich.
Ja, Klaus Fischer, ja, das war noch ein Top-Stürmer. Da hatten wir richtig gute Stürmer. Die Mannschaft an sich war nicht so toll, aber die Sturmspitzen, die waren echt gut.
Und dann kam es zum Elfmeterschießen und Toni Schumacher hielt 2 Elfmeter, was Deutschland den Einzug ins Finale brachte.
Und es gab Sekt.
Ja, es gab Sekt. Aber berühmt wurde dieses Spiel vor allem wegen einer Szene, die du ja schon erwähnt hast, dem Foul an Patrick Battiston.
Horrormäßig, Horrording.
Das überschattete jedenfalls im Nachgang das ganze Spiel. Der Vorfall fand in der 60. Minute statt. Patrick Battiston lief nach einem langen Pass von Michel Platini frei aufs deutsche Tor zu. Schumacher stürmte aus seinem Tor, um Battiston am Abschluss zu hindern. Allerdings erkannte er schon, er würde es nicht schaffen. Er sah allerdings, Battiston kommt an den Ball und will ihn lupfen. Also springt er hoch, direkt auf Battiston zu und in einem dramatischen Moment prallen die beiden Spieler dann zusammen. Schumacher, der hatte sich noch nach links zur Seite gedreht und traf Battiston mit voller Wucht mit der Seite am Kopf.
Das sah richtig, richtig übel aus, ganz übel.
Also je nach Kameraperspektive, man kann das ja super bei YouTube sehen, also sieht es richtig brutal aus. Battiston ging bewusstlos zu Boden, verlor zwei Zähne und eine Gehirnerschütterung sowie einen Anbruch der Wirbelsäule.
Also richtig, ist wirklich heftig, heftige Verletzungen. Ich meine, der lag da auch sehr lange, wenn ich mich richtig entsinne.
Genau, das Spiel war lange unterbrochen, schreiben sie auch. Und der niederländische Schiedsrichter entschied jedoch kein Foul.
Wie bitte? Es war gar kein Foul, der hat nichts gepfiffen? Das ist ja wohl der Hammer.
Nein, es gab keinen Elfmeter, keinen Freistoß, keine Karte. Und das gab eine Riesenempörung im Stadion und auch vor allem in Frankreich. Und es ging auch darum, wie Schumacher sich verhalten hat. Denn nach dem Vorfall blieb er zunächst emotionslos im 16er stehen und spielte mit dem Ball. Also so sah es zumindest aus. Er warf den immer wieder auf den Boden und fing ihn auf und wendete sich halt von Battiston ab.
Keine gute Optik, würde man heute sagen.
Genau, aber er sagte im Grunde, habe ich mich zurückgezogen, weil er Angst hat, es gibt da eine Schlägerei, wenn er dann da hingeht.
Der Gedanke ist in der Tat schlau. Ich glaube, dass das hätte echt explodieren können, wenn er da noch hingegangen wäre.
Ja, man hätte es vielleicht auch ein bisschen, also er hat ja auch so eine Ausstrahlung, so ein bisschen wie Olli Kahn, so die Brust raus und dann stand er da so, keine Regung und kaute Kaugummi.
Ja, der wollte in seiner Konzentration, glaube ich, auch drin bleiben, vermute ich mal.
Ja, ja. Und nach dem Spiel, nach dem Elfmeterschießen vor allem, jubelte die deutsche Mannschaft dann natürlich auch völlig ausgelassen. Was ja auch klar war, an das Foul hatte erstmal gar keiner mehr gedacht. Nach dem Riesen-Comeback, nach dem Rückstand von 1-3 in der Nachspielzeit, war das ja klar.
Wir haben uns einfach gefreut, daran erinnere ich mich noch sehr gut. Riesenfreude und das Foul, ja, das sah schon, wie gesagt, sehr, sehr übel aus, aber der wurde ja vom Platz getragen und man erfuhr ja damals erstmal gar nicht, was die Folgen sind.
Allerdings war es ja so, dass der Schuhmacher vom Platz geht und sofort wird er von einem Reporter abgefangen, von einem deutschen Reporter. Und der fragt, du Toni, weißt du, dass der Buddy Stone 2 Zähne verloren hat? Darauf antwortet Schumer, wenn es nur das ist, bin ich gerne bereit, ihm die Jacket-Kronen zu bezahlen.
Das ist ein Wahnsinn. Heute werden die erstmal abgeschirmt, die Spieler. Und diese ganzen aus der Emotion heraus geäußerten Sachen, das gibt's ja heute vielleicht leider nicht mehr. Das war ja echt ein Überfall von dem Reporter. Klang dann auch wieder sehr, sehr verletzend kalt.
Ja, also im Nachhinein hat er es erstmal so geschildert, dass er eigentlich glücklich war, dass er ihm sagt, er hätte nur 2 Zähne verloren, weil er dachte, der...
Gott sei Dank, ja, ja, nur 2 Zähne.
Ja, der hätte sich einen Genickbruch oder was auch immer zugezogen und wollte damit in seiner Art sagen, naja, dann geht's ja. Aber das kam natürlich ganz anders rüber, vor allem auch im französischen Fernsehen, wo das dann sofort übersetzt wurde.
Ja, das glaube ich gerne, dass das ganz anders ankam, bestimmt. Mhm.
Und der Schuhmacher selber war natürlich auch sauer, dass das die erste Frage war, die man ihm stellte, quasi nach dieser grandiosen Leistung sozusagen.
Die wurde voll überschattet, die grandiose Leistung. Über die Rede sprach ja gar keiner mehr danach.
Genau, man muss sich ja mal vorstellen, die Reaktion, die vor allem aus Frankreich kam. Also Schuhmacher wurde dort zur Persona non grata erklärt. Er hielt hunderte von Anfeindungen und war für die viele auch in der Presse als der typisch deutsche Schläger. Der Nazi-Vergleich wurde dann natürlich gezogen und viele sahen darin in seinem Verhalten vor allem ein unsportliches Verhalten und dass er sich auch nicht entschuldigt hat, das kam dann ganz besonders negativ rüber.
Also das, was er da äußert, das finde ich nachvollziehbar, aber rein von der Optik sah das echt maximal negativ aus. Es kam im Grunde als vollkommen teilnahmslos und überhaupt nicht irgendwie sympathisch rüber, gar nicht.
Nee, das führte dann dazu, dass es sogar auf politischer Ebene Gespräche zwischen Deutschland und Frankreich gab. Ja, Zeitungen wie der Spiegel und ähnliche sprachen dann, dass Schuhmacher nachhaltig die deutsch-französische Freundschaft geschädigt hätte.
Daran erinnere ich mich gar nicht mehr.
Naja, war vielleicht auch noch nicht so, dass man das so alles so wahrgenommen hat.
Aber es führte, glaube ich, weiter passierte da, glaube ich, auf politischer Ebene nichts, oder?
Ja, man hat dann Druck ausgeübt und wenige Monate später musste Schuhmacher dann zu einem Treffen mit Buddy Stone. Das war allerdings so, dass er von dem Manager von Buddy Stone angesprochen wurde, ob er bereit wäre, sich in Metz mit Buddy Stone zu treffen und dass nur ein Lokaljournalist dabei wäre. Zunächst traf sich dann Schumacher und Buddy Stone auch alleine in einem Raum und Schumacher hat sich entschuldigt und man hat sich an sich, wie er das empfand, nett unterhalten. Und er hat auch nochmal versichert, dass er ihn nicht verletzen wollte. Und Buddy Stone, der zu dem Zeitpunkt immer noch eine Halskrause trug, hat auch die Entschuldigung, jedenfalls nach Schuhmacher, angenommen. Und dann wurde noch gefragt, ob er nicht rauskommen wollte und dass man noch so ein Foto von dem Handshake machen könnte. Und als Schuhmacher dann rauskam, stand die versammelte Presse aus Deutschland und Frankreich mit Kameras und Fotoapparaten da. Und es kam dann auch zu so einer Pressekonferenz. Da hat er sich dann nochmal öffentlich entschuldigt und wurde dann allerdings von einer deutschen Sportjournalistin heftig mit Fragen bombardiert, so zu den Fragen, wie er das empfinde, dass er die deutsch-französische Freundschaft geschädigt hätte und was er für ein Bild als Deutscher abgeben würde.
Um Gottes Willen.
Da hat er sich, ja, er hat sich dann vorgeführt gefühlt.
Kann ich nachvollziehen.
Und er bemängelt auch, dass sowohl nach dem Spiel da bei der EM als auch jetzt bei dieser Veranstaltung der DFB überhaupt keine Hilfestellung gegeben hat.
Wollte ich gerade sagen, die haben den ja voll allein gelassen.
Ja, es gab überhaupt keinen, also so Pressesprecher oder irgendwas, der jetzt gesagt hat, komm Toni, wir bringen dich erstmal weg oder wir organisieren das. Das gab es zu der Zeit anscheinend nicht.
Ja, die waren dann auch echt auf sich alleine gestellt und auch diesen Reporterfragen ziemlich schutzlos ausgeliefert. Auch unmittelbar nach dem Abpfiff und auch in den Gängen auf dem Rückweg zur Kabine. Also so eine Zone, wo man dann geschützt später erst auf Journalisten trifft, das gab es ja gar nicht damals.
Ja, und das Foul hat ihn sehr lange verfolgt. Das hat ihn auch psychisch sehr zugesetzt. Vor allem auch diese Hassnachrichten, Briefe, Zeitungsartikel. Er spricht dann auch schon in seinem Buch von Depressionen. Bei ihm nennt sich das die grauen Wölfe, die er dann immer hat, die er dann vertreiben muss.
Ja, das macht was mit einem. Das war schon ein gravierender Einschnitt.
Ja, er schildert dann ja auch, dass der Toni Schumacher auf dem Platz halt ganz anders wäre als der private Toni Schumacher, der Harald Schumacher. Mhm. Na, und die Leute ja immer nur diesen selbstbewussten und auch lautstarken Torwart kannten.
Denn so kam er ja in der Öffentlichkeit bei uns als Zuschauer rüber, nach dem Motto, ich habe gar nicht erkannt, dass der irgendwie angegriffen gewesen wäre, aber es ist eben der Unterschied, Öffentlichkeit und Privat.
Ja, ja, er wollte auf keinen Fall Schwäche zeigen. Das war für ihn ganz wichtig, vor allem nicht nach außen. Ja, die WM 82, die ging ja nicht gut für uns aus. Wir verloren dann gegen Italien im Endspiel.
Sang und klanglos, genau.
Und dann war für Toni Schumacher eigentlich nach 82 schon wieder direkt die Vorbereitung auf die EM 84. Und die fand natürlich in Frankreich statt.
Da war noch Jupp Derwall Bundestrainer, erinnere ich mich.
Ja, das war dann aber auch sein Ende.
Ja, mir kommt ja der Name Antonio Maceda in den Kopf.
Ja, und vor der EM 1984 gab es dann aufgrund dieses Battiston-Fonds auch nochmal ein Freundschaftsspiel. Deutschland gegen Frankreich. Allerdings von Freundschaftsspiel kann da nicht die Rede gewesen sein. Es gab Ausschreitungen im Stadion, wütende Nazi-Sprechchöre.
Das war in Frankreich das Spiel, oder?
Ja, ich glaube, das war in Belgien. Aber bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber jedenfalls im Fanblock der Franzosen baumelte eine Schuhmacherpuppe am Galgen.
Nein. Ach du, boah, ja. Heftig.
Die EM selber war ja dann eine Riesenenttäuschung für Deutschland, weil Deutschland schon in der Vorrunde ausgeschieden ist.
Ja, 0-1 gegen Spanien. Das sehe ich noch jetzt vor mir. Kopfball Antonio Maceda, drin war er, 0-1 ausgeschieden, Derwall entlassen oder hat dann aufgegeben.
Genau, er wurde entlassen und dann kam ja schon Franz Beckenbauer als Teamchef.
Also 84 war echt ein Tiefpunkt und da haben alle gedacht, ich erinnere mich so jedenfalls, ja, wer macht's denn jetzt? Und dann, wie du gerade sagst, dann kam der Franz.
Ja, und dann kam auch schon die WM 86 in Mexiko. Und die lief aus Sicht von Schumacher, was die Vorbereitung angeht, wesentlich besser. Jedenfalls besser als 82. Und verantwortlich dafür waren vor allem der Präsident Neuberger und halt Teamchef Franz Beckenbauer. Allerdings habe der Beckenbauer aus seiner Sicht da noch nicht die Ausstrahlung gehabt, so, dass er jetzt das Sagen hätte, sondern er wirkte eher so wie ein guter Kumpel, der aber auch gern mal irgendwas von sich gibt. Und man hätte gemerkt, dass er sozusagen ein Anfänger als Trainer gewesen wäre. Mhm. Er wäre halt ein bisschen als Führungskraft überfordert gewesen. Und vor allem litt das Team und der Schumacher und auch der Beckenbauer unter einem. Das war Torwart Uli Stein.
Ach ja, der Uli.
Ja. Der Franz Beckenbauer hatte den Spielern schon am Anfang des Trainingslagers im 2600 Meter hochgelegenen Morelia klargemacht, gewinnen würden wir die WM sowieso nicht. Die Profis waren wohl ziemlich verdutzt von der Rede. Aber den Franz hätte diese verheerende Wirkung auf die Mannschaft überhaupt nicht gekümmert. Er hatte ja schon vor dem Abflug prophezeit gegenüber der Presse. Wochenlang werde es Krach und Ärger geben, weil so eine Weltmeisterschaft, das ist ein echter Scheiß.
Ja, der hat ja die Erfahrung von mehreren Turnieren, insbesondere dem 74er, wo es ja auch richtig gekracht hat.
Kaum in Mexiko angekommen, fiel er von einer staunenden Weltöffentlichkeit über die Bundesliga her. Sie liefere ihm viel zu wenig talentierte Spieler, sei ein Schrotthaufen.
Kein Material, genau.
Genau, verschleuderte ihr Kapital aus purer Dummheit und deshalb werde Deutschland halt auch nicht Weltmeister.
Nach dem Motto, erstmal Atmosphäre schaffen, bevor es losgeht.
Und im Übrigen würde er das auch nur 2 Jahre machen als Teamchef.
Super.
Aber auch im Team stimmte es überhaupt nicht. Es gab Grüppchenbildung. Es gab den sogenannten Bayern-Block. Rummenigge, Augenthaler, Matthäus, Hoeneß sowie Stein und Jakobs. Und dann gab es die Kölner Ecke. Schumacher, Lepaske, Alofs, aber auch Eike Immel und Rolf.
Wolfgang Rolf?
Ja, der war auch dabei.
Ach ja, stimmt. Ja.
Und dann gab es noch den Tisch der Gleichgültigen. Das waren die Försterbrüder und der Briegel.
Ach Gott, ja, die Walz von der Pfalz und die Försterbuben, genau, vom VfB.
Vor allem zwischen...
Und Briegel natürlich vom 1. FC Kaiserslautern für die Nachgeborenen.
Ja, genau. Zwischen Rummenigge und Schumacher kam es auch zum Streit, weil der Schumacher angeblich aus Sicht von Rummenigge über Kölner Medien habe verbreiten lassen, der Rummenigge, der ist aus seiner Verletzung nicht fit zurückgekommen und gehört eigentlich nicht in die Startelf. Der Schumacher schreibt, der hätte so ein bisschen Verfolgungswahn gehabt, der Rummenigge. Also es wäre ihm vor allem um seinen Status gegangen, dass er noch einer der letzten großen Stars der 70er Jahre wäre.
Dabei hat er eigentlich wirklich erst einen Aufschwung genommen, als der Paul Breitner von Braunschweig zu Bayern zurückkam, erinnere ich mich. Der war da in den 70er Jahren auch nur so ein Mitläufer. Aber okay.
Ja, aber das Ganze war noch harmlos im Vergleich zu Uli Stein, jedenfalls aus Schumachers Sicht. Schumacher beschreibt ihn als einen, der nur unfaire Methoden kenne und nur durch Verleumdung und Diffamierung versucht habe, Schumacher zu verdrängen.
Also man kriegt langsam mit, warum das Buch so ein Skandal war.
In Mexiko fühlte sich Stein dann ausgebotet, nachdem Beckenbauer ihm eröffnet hat, du bist zwar der beste Torwart der Welt, aber hier kannst du nicht spielen. Hier spielt der Toni. Davon war Stein so gekränkt und vermutete vor allem die Lobby von Adidas dahinter und hat dann schön Frustbewältigung betrieben, indem er in der Lobby demonstrativ Bier trank oder Beckenbauer, der ja mal für Knorr geworben hatte, als den Suppenkasper verspottet. Tja, Augenthaler, Jakobs, Dieter Hoeneß überzogen auch mal einen Ausflug von 3 Stunden nach dem Zapfenstreich. Also man verließ das Quartier und Uli Stein war auch dabei. Wer musste aber als einziger gehen? Uli Stein.
Oh, böse.
Schumacher schreibt dazu, es kam schließlich endlich zum verdienten Rausschmiss.
Verdient.
Beckenbauers Engelsgeduld mit diesem Paket gebündelter Charakterfehler blieb mir rätselhaft. Stein habe als Ersatz auf ihn von oben herabgesehen und dabei vergessen, dass selbst auf dem Himalaya ein Zwerg immer ein Zwerg bleibt. Oh,
die hatten, also das war eine richtig schöne Feindschaft.
Ja, das war wohl eine richtige Feindschaft. Schumacher selber spielte ja bei der WM super. Bis zum Finale. Hier kann man grundsätzlich den Vergleich ziehen mit Oliver Kahn bei der WM 2002. Denn Schumacher passierte im Endspiel ein folgenschwerer Fehler. Bei einem Freistoß der Argentinier unterschätzte er den Ball, springt unter den Ball durch und die Argentinier gehen in Führung.
Das war echt übel, weil der Typ, der das Tor gemacht hat, der war gar kein, also ein eher klein gebauter Typ und Schumacher segelt runter weg und dann konnte sogar der den Ball ins leere Tor köpfen. Das war echt krass.
Mhm. Ja, in einem späteren Interview sagte er, er wäre so übermotiviert gewesen. Er hätte ja so gut gehalten und in diesem Endspiel hätte er kaum Ball gesehen.
Ja, das war auch fatal. Man dachte, es hat ein super Turnier für den, wir haben ja alle gedacht, als wir es gesehen haben, der kriegt gar keinen rein, der ist ja so toll drauf. Und dann dieser Patzer, das war echt ein Wirkungstreffer.
Und wo du eben schon von Sekt gesprochen hattest, bei dem Endspiel hatten wir ja auch einen Pokal und wollten den ja auch mit Sekt füllen, aber dann kam es leider nicht dazu.
Ja, das war nichts. Also wir sind schuld, wir haben es verhext.
Das stimmt. Aber das war für Schumacher halt auch ein ganz großer Knackpunkt, unter dem er dann, vor allem weil er ja selber den Fehler gemacht hat, sehr gelitten hat. Also da kam dann auch nochmal diese Depression hoch. Er hat dann auch darunter gelitten, dass dann die Presse sich auf ihn gestürzt hätte und gesagt hätte, seine Zeit wäre vorbei. Und
ja, das wollte er nicht hören, klar.
Ja, vor allem war natürlich auch viel Wut auf sich selber, dass er das halt diesen Fehler begangen hat. Wobei, nur deswegen haben wir ja nicht verloren.
Nee.
Es war ja nur ein Baustein. Ja,
das stimmt, hinten und vorne nicht in der Verlängerung, da stand die Mannschaft auch nicht gut. Aber das nur am Rande.
Ja, und Argentinien hatte mit Maradona halt auch den besten Spieler der Welt.
Ja, das war doch die WM mit der Hand Gottes gegen England. Das muss man, also genau. Die hatten auch einen Lauf, muss man sagen.
Ja, es war denen ihr Jahr auf jeden Fall. Aber dafür war ja 4 Jahre später, waren wir ja am Drücker.
Ja, der Franz hat dann doch weitergemacht, Gott sei Dank.
Ja, der Franz hat weitergemacht. Ja, dass diese Themen, also diese sportliche und seine Erfolge, die nehmen in dem Buch etwas weniger als die Hälfte ein. Worüber man kaum spricht, ist das, was dann danach kommt. Denn in seinem Buch spricht Schumacher ganz viele Dinge an, die dann erst Jahre oder Jahrzehnte später umgesetzt wurden, beziehungsweise dann anerkannt wurden. So spricht er vor allem im Buch über Doping im Fußball. Und er schreibt da zwar gar nicht so viel zu, aber er schreibt, dass Dopingmittel regelmäßig verwendet wurden, um die Leistungsfähigkeit der Spieler zu steigern. So habe er selber einmal Captagon nach einer Verletzung im Trainingslager ausprobiert. Denn er habe jahrelang Verletzungen verschleppt und oft nach Saisonende statt Urlaub sich operieren lassen. Das war teilweise 3-4 Jahre hintereinander. Er hat mit Muskelfaserrissen gespielt, er hatte ein Wackelknie, das längst hätte operiert werden müssen und er hatte auch andere Verletzungen, die hat er halt nie öffentlich gemacht und hat immer gespielt. Und
meine, alle Finger waren doch irgendwie auch gebrochen und
er sagte im Grunde an der Hand, jeder Finger, an beiden Knien schwere Schäden und er hat halt mehrfach mit Verletzungen gespielt. Sagte, wo heute würde dann direkt 3 Wochen Pause gemacht. Ne?
Der war aber auch über ehrgeizig, der wollte auch, glaube ich, gar nicht aufhören. Der hat immer weiter durchgezogen.
Genau, also er hatte auch diesen psychischen Druck, sagt er immer, dass wenn er jetzt mal ausfällt, Angst hat, dass er ersetzt wird.
Ja, kann ich verstehen.
Mhm. Auf dem Spielfeld wirkt er ja so dieses Über-Ego, aber dann sagt er, wenn er dann nach Hause gekommen wäre oder dann hätte pausieren müssen, das wäre für ihn die schlimmste Zeit gewesen. Auch für seine Frau wäre das schlimm gewesen. Die wäre immer froh gewesen, wenn er wieder weg war.
Das glaube ich.
Auf jeden Fall schildert er dann in seinem Buch, dass vor allem viele Spieler Hustensäfte literweise getrunken hätte, denn darin war der Wirkstoff Ephedrin drin. Und das steigert die Aggressivität, die Ausdauer und den Widerstand.
Ja, man sieht, da war das Doping noch in den Kinderschuhen. Aber immerhin.
Ja, aber die hätten das halt auch regelmäßig genommen und wären dann immer wieder teilweise in der Woche dann zusammengeklappt, beziehungsweise wären dann völlig wie Waschlappen rumgelaufen.
Auf jeden Fall war das Thema, wurde ja total totgeschwiegen. Und dass er das dann so öffentlich gemacht hat, das war, glaube ich, auch für den DFB und auch für den 1. FC Köln der eigentliche Skandal an dem Ganzen. Oder kam da noch was anderes? Das weiß ich nämlich nicht mehr.
Ja, was den 1. FC Köln richtig getroffen hat, war, dass er dann schildert, wie er als junger Spieler in den 70er Jahren angefangen hat und dann die älteren Stars des 1. FC Köln mit seinem Wagen wöchentlich zum Arzt fahren musste. Und er habe sich immer gefragt, wieso brauchen eigentlich diese Athleten, die so gut auf dem Platz waren, jede Woche ihre Pillen und ihre Spritzen?
Gute Frage.
Krank hätten die jedenfalls nicht gewirkt. Und man konnte sich ja denken, wen er damit meint, nämlich vor allem wohl Wolfgang Overath und andere bekannte Spieler.
Sie waren schon jenseits der 30, sie brauchten dann leistungssteigernde Mittel. So klingt es zumindest, ohne denen jetzt was vorwerfen zu wollen.
Vor allem spricht er aber auch bei der WM 86 an, dass die Ärzte dort den Spielern Schlaftabletten abends verabreicht hätten. Er hätte die dann immer weggeworfen, hätte gesagt, er trinkt lieber 2 Kölsch, dann könnte er besser schlafen. Es gab dann auch andere Vorgaben, wie Ernährung. Er zum Beispiel hätte viel Salat gegessen, also leichte Kost. Und dann sieht man auch, wie die Ärzte damals das völlig falsch eingeschätzt sind. Die hätten immer gesagt, er müsste viel mehr Fleisch essen, vor allem auch fettiges Fleisch, damit das bei Kräften bleiben würde.
Und um Gottes Willen.
Ja, also er prangert dann auch schon an, dass das die medizinische Abteilung da noch gar nicht weit genug sei. Also die würden sich gar nicht mit neueren Methoden auseinandersetzen.
Also Defizite hat er da wirklich, wollte er ansprechen und das kam natürlich nirgendwo gut an.
Ja, allerdings dann hat dieser Chefarzt des DFB ihn dann wohl auch persönlich aufgesucht und war völlig entsetzt über das, was er auch so von sich gegeben hätte in der Presse.
Konsequent ehrlich.
Aber so war er halt. Was beim DFB besonders auf Kritik gestoßen ist, waren seine Ausführungen zu den Machtstrukturen und dem amateurhaften bürokratischen Verhalten des DFB. Allein Hermann Neuberger, der Präsident, verhindere, dass da absolutes Chaos ausbrechen wird.
Immerhin einer.
Immerhin einer. Ja, er spricht auch Meyer Vorfelder an. Den hielt er für einen guten Mann und prognostiziert, dass der doch mal DFB-Präsident werden könnte.
Da war ja da, glaube ich, erst VfB-Präsident, ne? In der Zeit. Und er wurde das ja dann später auch.
Genau, und er schildert halt ziemlich drastisch, dass es so wie der DFB aufgestellt nicht weitergehen müsste. Also er spricht an, es müsste ganz andere Strukturen geben. Es müsste mehr sein Unternehmen geben. Vor allem die Bundesliga müsste ausgegliedert werden. Und das war damals unfassbar. Also das wollte man überhaupt beim DFB nicht hören.
Nö, dann hatten sie einen Machtverlust. Aber das war natürlich genau richtig mit dem Finger in die Wunde gesteckt.
Ja, und 20 Jahre später kam es ja dann auch dazu. Mit der Begründung der Bundesliga als eigene Gesellschaft.
Übrigens hatte der Meyer Vorfelder diverse Spitznamen. Ich habe letztens mal recherchiert und das fällt mir jetzt gerade nochmal ein. Also wurde er gern MV genannt.
Da kann ich
oder ja. Meyer Vorderlader, Meyer Vorgestern, Meyer Vorlaut. Schlitzmeier Ohrfelder oder Meyer Vorstopper. Das hatte ich mir nämlich, das bot sich dann an.
Ja, ich meine bei dem Namen. Ja, also auf jeden Fall prangert der Schuhmacher dann beim DFB ja auch Korruption an. Die Leute, gerade so die lokalen Machthaber, also von den Amateurverbänden, die werden alle nur auf sich bezogen, die würden gar nicht das große Ganze sehen. Und er fordert auf jeden Fall, müsste es einen General Manager geben und das wäre am besten der Franz Beckenbauer.
Fand ich jetzt in der Rückschau super Vorschläge, auch wenn man jetzt die Entwicklung von der DFL sieht, die ja im Grunde auch wirklich abgenabelt sind vom DFB. Da wollte er ja hin. Er war nur zu früh.
Genau, also im Grunde sieht er das schon voraus oder sieht das als gute Idee. Und was er auch anprangert, ist die Ausbeutung der Spieler.
Mhm.
Vor allem, was das Körperliche zum einen angeht, aber vor allem auch das Psychische. Also er schildert selber über sich seine depressiven Phasen. Er wüsste das aber auch von anderen Spielern. Es gäbe überhaupt keine Hilfe. Die Vereine hätten ja keine Psychologen. Im Grunde etwas, was ja dann erst nach dem Tod von Robert Enke wirklich im Fußball diskutiert wurde und dann auch umgesetzt wurde.
Ja, da gab es echt Defizite. Und ich glaube, da ist man mittlerweile viel weiter, was Sportpsychologie und das Anerkennen der Notwendigkeit dieser Betreuung angeht.
Dann führte er an, dass man vor allem auch die Jugendarbeit ganz umstellen müsste. Es sollten Internate gebildet werden, Akademien, wo die Jugendlichen sich nur auf Fußball konzentrieren können. Etwas, was ja dann wesentlich später ja auch umgesetzt wurde.
Nachdem wir den absoluten Tiefpunkt bei der EM 2000 erreicht hatten. Danach kamen, glaube ich, die Sportinternate, dieser Schwerpunkt.
Genau.
Und Anpfiff war, glaube ich, 87, oder?
Genau, 87. Er prangert dann halt auch an, dass so viele Jugendspieler halt ausgemustert werden, ne? Im Grunde auch der ganze Fußball in den 80er Jahren viel, viel schlechter wäre als in den 70ern. Also Fußball müsste doch ein Erlebnis sein, es müsste mehr attraktiver werden und nicht die Fouls als System sozusagen, sondern die Spieler müssten geschützt werden. Im Grunde alles das, was nach den 2000ern umgesetzt wurde.
Ganz genau, weg von diesem reinen Konditionsgebolze im Fußball und den vielen versteckten und offenen Fouls zum schöneren, attraktiveren Fußball, ganz genau.
Ja, das Buch hatte dann für ihn auch weitreichende Konsequenzen, wie wir ja schon angedeutet haben. Er wurde beim ersten FC Köln entlassen, kurz nach der Veröffentlichung.
Das war ein schwerer Schlag für ihn, oder?
Auf jeden Fall. Er sagt, das hätte ihn auch völlig überrascht. Er hat vielleicht es unterschätzt, was das Buch auslösen wird. Mhm. Der Verein hat sich dann völlig von ihm distanziert, von den Aussagen und den Vorwürfen, die Schumacher geäußert hätte. Er wurde dann auch aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen, beziehungsweise er wurde nicht mehr eingeladen. Mhm. Also so einen richtigen Rauswurf hat es wohl nicht gegeben. Das Buch jedenfalls war finanziell für Schumacher ein Riesenerfolg, denn es wurde millionenfach verkauft.
Also immerhin, also hat sich schon gerechnet für ihn.
Was das anging, ja, aber natürlich im Grunde war das auch sozusagen der Startschuss dafür, dass er ins Ausland gehen musste.
Ja, der war erstmal so ein bisschen verbrannt in der Bundesliga, ne?
Ja, total. Also so wie ich mich erinnere, fand man das gut, dass er das so gemacht hat. Andererseits hat man immer gesagt, ah, der war doof, dass er das gemacht hat.
Ja, der galt ja bei vielen anderen als Nestbeschmutzer in der Öffentlichkeit, fanden das, wie du sagst, viele richtig, weil es auch lustig und interessant war. Aber das hatte auch echt negative Folgen für ihn.
Interessant ist ja, dass in den späteren Jahren, also jetzt, er ist ja vor kurzer Zeit 70 geworden, da gab es ja viel Feuilleton-Artikel und
viel Lob auch zurecht.
Ja, und da wurde auch dieses Buch dann halt ganz anders wiedergegeben, ne? Dass das halt schon vorausschauend war, aber halt zum falschen Zeitpunkt. So kam es dann dazu, dass er 1987 dann erst zum Bundesligisten Schalke 04 wechselte. Und er stieg dann 1988 als Tabellenletzter auch mit ihnen ab.
Oh, das ist bitter, das wusste ich gar nicht mehr. Oh, und das dem erfolgsverwöhnten Toni Schumacher, ein Abstieg.
Ich hatte das auch gar nicht mehr in Erinnerung. Ja, die Mannschaft musste in der Saison über 84 Gegentore hinnehmen. Schumacher verpasste in der Saison auch nur eins von den 34 Spielen und griff halt selber 80 Mal hinter sich, was für ihn auch psychisch auch wieder schwierig war.
Das muss ja der Horror gewesen sein für so einen erfolgsverwöhnten Torwart. Und der war, glaube ich, immer noch sehr, sehr gut. Aber die Mannschaft war einfach ziemlich grottig.
Ja, wohl da auch schon mit den Knien und so, da hat er auch selber schon gemerkt, dass es schwieriger wird.
Hat seinen Zenit überschritten gehabt.
Ja, nach dem Abstieg wechselte er dann zu Fenerbahce Istanbul und dort ist er Publikumsliebling geworden und hat sie dann als Kapitän auch in der ersten Saison zur Meisterschaft geführt.
Ich glaube, das in der Türkei war für ihn, glaube ich, ganz, ganz prägend und hat ihn sehr viel weitergebracht. Und auch als Mensch war das sehr positiv für ihn.
Ja, auf jeden Fall fand er es auch toll, also auch wie offen die Menschen da waren, wie sie, ne, auf da Fußball gelebt wird und ich glaube, das hat ihm schon sehr gut getan.
Er wurde auf Händen getragen und kam da unglaublich gut an und hat das aber auch zurückgegeben, diese Lebensfreude und diese Zustimmung der Seiten der Fans.
Die hat er ja immer, auch so hier in Köln und so, war der ja auch wahnsinnig beliebt.
Absolut.
Also man muss ja sagen, Olli Kahn hat ja jetzt vor ein paar Wochen in einem Interview gesagt, dass Toni Schumacher sein großes Vorbild war. Und
passt.
Ja, es passt ja auch so, ne, die Parallelen. Ne? Also auch die haben da mal so Szenen gezeigt, wie der Schumacher rausgestürmt ist aus dem Tor. Und der hat ja auch immer selber gesagt, die Gegner müssen Angst vor dir haben.
Ist ja auch was dran. Du verkürzt den Winkel und willst ja auch, dass die zögern, dass die ja Angst, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Fehler machen.
Ja, auf jeden Fall auch.
Ja, Respekt haben.
Genau, und beim Olli Kahn war das ja auch so, wenn der da so rausgestürmt, auch so mit die Gesichtszüge dann so.
Ja, voll konzentriert.
Und dann haben sie natürlich auch das mit dem Batistone gezeigt und wie der Olli Kahn einmal mit diesem gestreckten Bein da reinspringt gegen Dortmund.
Ja, das sah schlimm aus, wie so ein Karate-Tritt oder diese Ohrknabberei, das waren natürlich auch voll die negativen Szenen für ihn, ne? Aber er hat das durchgezogen.
Aber so ähnliche Szenen gibt es vom Schumacher auch, also wo der... Also auch gerade in dem Spiel gegen Frankreich 82, da wird auch geschildert, dass der am Anfang schon sehr aggressiv gewesen wäre. Also so bei Ecken so angerempelt, immer auch mit dem Gesicht in das Gesicht des Gegners.
Ja, der hat sich selber so aufgeputscht, um sich zur aller größten Leistungen zu pushen.
Aber so sonst, so wie er sich ja sonst so gegeben hat, war er ja ganz anders als Oli Kahn. Also der Schumacher war ja auch so ein, der so nach außen geht, der immer gut gelaunt war um Karneval und...
Ja, auch so ein bisschen Lebemensch, aber genau. Ganz klar. Das, ja, da gehen die beiden Persönlichkeiten auseinander.
Ja, 1991 kehrt er dann als 37-Jähriger nach Deutschland zurück und wurde dann im Oktober bei Bayern München Ersatz des verletzten Torhüters Raimund Aumann und Sven Scheuer. Denn, kann mich noch gut erinnern... Kannst du dich an das Jahr erinnern?
Nee, das musst du mal sagen, weiß ich jetzt nicht.
Das Drei-Trainer-Jahr, Sören Lerby.
Oh Gott, ja. Ein toller Spieler, aber als Trainer hat er es einfach nicht drauf gehabt. Bei uns zumindest nicht.
Nee, leider nicht. Und ich kann mich auch erinnern, dass der Schumacher ja dann auch im Tor gestanden hat. So ein paar Spiele hat er ja dann gemacht für Bayern.
Das war ganz ordentlich, so habe ich es in Erinnerung zumindest.
Im Februar 92 wurde er dann im Olympiastadion in München verabschiedet und beendete seine Spielerkarriere. Und beim Abschiedsspiel Mitte April 92 kamen dann mehr als 50.000 Zuschauer ins Müngersdorfer Stadion.
Ja, der war ja immer einer der Helden der FC-Fans, ganz klar. Ist es eben auch immer geblieben.
Auf jeden Fall. Also ein bisschen wie heute Lukas Podolski.
Absolut.
Mit seinem Abschiedsspiel, so war das eigentlich bei Schumacher auch.
Ja.
Ja, insgesamt kann man ja sagen, er war einfach eine echte Type, so, also wo man ja heute sagt, die gibt's kaum noch, ne? Also da zählt er auf jeden Fall dazu. Und seinen letzten Bundesliga-Einsatz hatte er dann allerdings noch 1996, am 18. Mai, für Borussia Dortmund. Da hat er noch einmal gespielt. Das
ist gar nicht mehr auf dem Schirm.
Er war schon Torwarttrainer zu der Zeit.
Ah, deshalb.
Und war quasi...
Und da waren die alle verletzt, oder warum?
Ja, war sozusagen dritter Ersatztorwart oder...
Pro forma eigentlich nur, in der Hoffnung, dass...
Ne? Genau, und den Schumacher haben sie dann in der 88. Minute beim 3-2-Heimsieg gegen den SC Freiburg nochmal eingesetzt. Da stand der BVB schon als Meister fest.
War das mehr so ein Dankeschön an ihn?
Ja,
oder?
Genau. Der Hitzfeld hat ihn dann für Wolfgang de Beer, der jetzt leider verstorben ist...
Ach ja, Teddy de Beer, ja...
Hat er ihn dann eingewechselt und so konnte er sich dann, hat er da noch seine zweite deutsche Meisterschaft gefeiert.
Feine Geste vom BVB.
Schumacher selber hat dann auch in Interviews immer gesagt, er wäre einer der härtesten seiner Zunft gewesen und hätte vor allem aber Raubbau an seinem Körper betrieben. Und das hätte ihm dann sozusagen eine noch längere Karriere irgendwie verbaut, anders so als Dino Zoff oder... Andere legendäre Torhüter, Peter Shilton, die ja noch bis zu 40 waren oder jetzt wie Manuel Neuer.
Der kratzt auch in der 40 langsam, ja stimmt.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Der hat ja schon eine echt lange Karriere gehabt, der Toni Schumacher. Aber ich verstehe, so einer, der will natürlich alles rauspressen aus dem Körper, der hätte gerne noch ein paar Jahre länger gespielt. Das glaube ich schon, ja.
Ja, also ab 92, 93 war er dann, wie gesagt, Torwarttrainer, war erst bei Schalke, dann bei Bayern München, dann wechselte er halt für 4 Jahre zu Borussia Dortmund und dann wollte er aber auch nochmal richtig Trainer werden und zwar im Sommer 1998 und er löste dort bei Fortuna Köln Bernd Schuster als Cheftrainer ab.
Nee, das weiß ich ja gar nicht mehr. Echt? Ernsthaft?
Doch. Ach. Und vor allem ist es deshalb bekannt, denn er wurde am 15. Dezember 1999 in der Halbzeit der Partie gegen den Waldhof Mannheim beim Spielstand von 0-2 vom Präsidenten Sean Löhring entlassen. In der Halbzeit.
Im Grunde geht das gar nicht. Zwei echte kölsche Originale, Sean Löhring und Toni Schumacher. Und ich wusste, irgendeiner ist gefeuert worden während des Spiels. Hm. Toni Schumacher?
Ja.
Das ist echt bitter.
Naja,
das hat er nicht verdient.
Also ich weiß, dass wir das gesehen haben.
Ja, das war ein Aufreger in der Zeit, aber glücklicherweise, das weiß, glaube ich, gar keiner mehr. Also wir vergessen das ganz schnell.
Ja, es war auf jeden Fall eine kurze Trainerkarriere.
Das war nicht seins.
Nee. Dann wurde er nochmal Co-Trainer unter Berti Vogts, kurze Zeit. Und dann hat er sich allerdings 2003 aus dem Vereinsfußball zurückgezogen, wurde Geschäftsführer und Teilhaber einer Marketingagentur, Sports First in Köln.
Ja.
Außerdem war er dann bei großen Turnieren Experte im Ersten und im ZDF und er engagierte sich dann halt vor allem im Fußballmanagement. Ab 2012 bis 2019 hat er fast das erreicht, was er in seinem Buch Anpfiff ganz am Ende schreibt. Da wünscht er sich nämlich, dass er einmal Präsident des Ersten FC Köln wird.
Ich dachte, jetzt hättest du gesagt, er will mal Prinz Karneval in Köln werden.
Ja, nein, das hat er nicht geschrieben.
Ist so ähnlich, aber nein, Scherz.
Nein, er schreibt, er könnte sich gut vorstellen, einmal Präsident des Ersten FC Köln zu sein. Und er war ja dann von 2012 bis 2019 immerhin Vizepräsident.
Und da konnte er das ein oder andere dann auch selber umsetzen, was er vielleicht früher gefordert hat. Obwohl, er ist dann, ich weiß gar nicht mehr, war das eine erfolgreiche Zeit? Die sind auch während seiner Amtszeit, glaube ich, mal abgestiegen.
Ja, auf jeden Fall.
Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm.
Ja, einige Mal, ja.
Aber er hat auf jeden Fall alles gegeben, das kann man auf jeden Fall dick unterstreichen. Also er ist FC Köln und Toni Schumacher, das passt zusammen.
Er war auf jeden Fall ein Aushängeschild. Ne?
Ja, definitiv.
Ja, das war unsere Geschichte über Toni Schumacher, einem legendären Torwart, einer, der auch für Skandale gut war, immer ein offenes Wort hatte und für viele Kontroversen gut war.
Aber ein richtig guter Typ.
Auf jeden Fall.
Ist er immer noch. Wenn ich den irgendwo sehe, der wird interviewt, der ist in der Sendung, das schalte ich ein. Ja, lieben Dank, das war spannend.
Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.